So ab 500.000 liquidem Vermögen, dann hat man ja noch andere Vermögenswerte, dann ist man vielleicht doch Millionär. Dann macht es schon Sinn, auch eine Privatbank dazuzulassen. Das heißt, es geht wirklich darum, eng zusammenzuwachsen. Die Fähigkeit, eine Beziehung zu entwickeln, ist viel, viel wichtiger. Er weiß, ich kann eigentlich jedes Problem, was mit Geld zu tun hat, adressieren und bekomme eine Antwort. Entweder können wir selber zur Lösung beitragen oder wir kennen einen Weg, der dahin führt. Ich würde mal sagen, 98 Personen von 100 sollten eine Privatbank haben, wenn sie über diese Vermögenswerte verfügen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, schön dich zu sehen.
Hi Malte.
Christoph, wir legen ja los mit unserer neuen Rubrik, die freche Frage.
Schieß los.
Christoph, ein Leben lang immer einen Schuh eine 2 Nummern zu klein tragen oder bei jedem Kundentermin eine bunte Leggings?
Boah, zu kleine Schuhe sind echt ätzend.
Ah, Leggings.
Das geht gar nicht. Da würde ich mich auf die Leggings, glaube ich, wie bunt ist es?
Ja, so floral oder auch manchmal in so grellen Neonfarben.
Ja, dann
fällt es auf dem Opernplatz.
Okay, dann packe ich da meinen Pari-Pullover dazu und dann ist das mein Outfit und behaupte, ich habe eine Wette verloren. Aber zu enge Schuhe gehen nicht.
Alles klar.
Wir reden heute über den Private Banking Kongress in München. Der war ja jetzt vor einiger Zeit und du hast da jemand Spannendes getroffen. Erzähl mal ein bisschen.
Richtig, Christoph, der war in München und erstmals in der BMW-Welt. Das war eine echt geile Location und es ist auch gut, dass wir das nach den Jahren, die wir zuvor immer im Sofitel waren, jetzt erstmal die Location verändert haben. Das hat Spaß gemacht, richtig gute Leute da und wir hatten ein Panel, daran sitzen wir auch noch und ich habe mit Daniel Sauerzapf gesprochen. Daniel Sauerzapf ist Co-Head vom Wealth Management bei der Privatbank Hauck Aufhäuser und Lamp und wir haben über sein Selbstverständnis und die Rolle eines Private Bankers gesprochen.
Ja, klingt spannend, Malte. Und was ist so ein Spannungsfeld, was er so zum Beispiel gerade erlebt?
Ich glaube, ein Spannungsfeld ist einmal die Transformation von dem Kapital und dem Vermögen von einer Generation zur nächsten. Und natürlich muss man sich auch fragen, welche Rolle man oder für was man heute bezahlt wird als Private Banker. Wird man für die gute Beratung, für die Performance oder fürs Netzwerken bezahlt? Und ich habe ja hier einen sehr alten, fast väterlichen Freund, den Herrn Budelmann, der war mal PHG bei der Berenberg Bank, ist jetzt auch schon um die 80. Und der ist früher immer mal, hat er so Passagen genommen von Hamburg über den Atlantik nach New York und hat so richtig dort auf dem Schiff Kunden getroffen. Und im Nachgang hat er sehr viele Briefe an die Kunden geschrieben. Also ein besonderer Menschenfreund. Aber diese Zeit, die hast du ja heute im sehr zahlen- und unternehmerisch getriebenen Private Banking heute gar nicht. Und ich glaube, das ist ein spannendes Spannungsfeld, du so willst. Und darüber haben Daniel und ich gesprochen.
Ich glaube, die Kunden haben auch nicht mehr die Zeit für sowas mitunter. Also die man da betreut, das sind ja auch dann oft natürlich irgendwelche vermögenden Unternehmer und Co.
Ja, und die Zeit ist halt einfach, es tickt heute alles ein bisschen schneller und dem muss man sich anpassen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, eine gewisse persönliche Note noch zu erhalten. Und das macht dieses Gespräch eben auch so interessant, weil dieses Spannungsfeld einfach in einer sehr individuellen Beratung natürlich auch ausschlaggebend ist.
Das ist ja eigentlich auch schade, dass das so ist, aber nun gut. Apropos anpassen, wir müssen uns da auch anpassen. Und wir haben gelernt, dass man die Zuschauer draußen auch darauf aufmerksam machen muss, dass die uns Sterne geben sollen, Bewertungen in dem Podcast-Player ihrer Wahl. Ganz egal, ob Spotify, Apple Podcast, Amazon oder wo auch immer ihr das hört. Das ist wichtig, damit wir die Reichweite ausbauen, damit wir mehr Sichtbarkeit kriegen. Dann kriegen wir auch noch bessere Gäste. Ich glaube, das ist eine gute Sache für uns alle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und auch über jeden Hinweis. Vielen Dank.
Und jetzt hören wir mal ins Gespräch.
Herzlich willkommen, lieber Daniel. Wenn du die Rolle eines Private Bankers auf einen einzelnen Satz reduzieren müsstest, was ist der wahre Kern eines guten Private Bankers?
Also ich würde es so umschreiben, dass es heutzutage wichtig ist, die immer zunehmendere Komplexität gut zu managen. Und dass ein Private Banker auch in der Lage sein muss, wirklich ernsthafte und feste Beziehungen zu etablieren.
Was unterscheidet den heutigen Private Banker von dem Bankier von vor 30, 40 Jahren?
Ich würde sagen, er hat sich weiterentwickelt. Also die Tugenden des Private Bankers oder Bankiers von früher, die sind nach wie vor wichtig, weil sie auch auf das Vertrauen einzahlen und auch weiterhin einen extrem wichtigen Wert darstellen. Aber es ist eben wichtig, auch die anderen Themen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, mit zu etablieren. Deswegen würde ich sagen, er hat sich weiterentwickelt.
Ich hatte mal ein sehr schönes Lunch mit dem Klaus G. Budelmann, einer ehemaliger PHG von der Berenberg Bank, der gesagt hat, das ist mir heute alles zu schnell. Und er findet auch das Wort Netzwerken ganz furchtbar. Er sei ja in allererster Linie ein Menschenfreund und ein Berater. Und wenn er vor 40 Jahren mal eine Passage von Hamburg nach New York gebucht hat und da mit dem Schiff unterwegs war, dann diente das einzig und allein der Kundenfindung und Bindung. Ist dein Leben als Private Banker heute zu schnell teilweise?
Ja, ist ein interessanter Ansatz. Also als ich angefangen habe vor vielen Jahren, ich bin jetzt ja selber schon über 25 Jahre auf dem Geschäft, da war es tatsächlich so, dass die Berater, zu denen man auch respektvoll aufgeschaut hat, morgens noch 2 Stunden das Handelsblatt gelesen haben, dann einen Kunden getroffen haben, am Ende vielleicht eine Aktie gekauft oder verkauft haben und zum Teil auch schon gestresst wirkten. Aber das war der Tagesablauf. Heute hat sich alles massiv verändert. Das heißt, wir bekommen die Informationen viel schneller. Es geht um viel, viel mehr als nur die liquiden Vermögenswerte, das heißt das Aktiendepot oder das Vermögensverwaltungsdepot. Und insofern, ja, es ist natürlich deutlich schneller geworden. Man trifft viel mehr Menschen, man kommuniziert anders. Alleine durch das Mobilfunkgerät, was man mit sich herumträgt, sind die Kommunikationswege ja ganz anders geworden. Ob E-Mail, WhatsApp, Telefon. Also ich glaube, dass es sich schon in der Schnelligkeit deutlich verändert hat.
Was ist denn der wahre Kern des Private Bankings denn heute, wenn man mal die ganze Schnelligkeit rausnimmt?
Also im Kern geht es darum, die Kunden oder Familien oder Institutionen, die Vermögenswerte haben, allumfassend gut zu unterstützen, ein strategischer Partner zu sein für diese Kunden und ihnen halt mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dazu gehört eben klassisch die Kerndisziplin, das liquide Vermögen, aber dazu gehört auch diverse andere Fragestellungen mit zu erörtern und auch dafür zu sorgen, dass die richtigen Antworten gefunden werden.
Lass uns noch einmal kurz in die Vergangenheit schauen. Was konnten Private Banker denn früher, was heute keinen echten Wert mehr hat? Und welche Fähigkeit ist heute entscheidender geworden?
Also zum einen hat sich das Themenspektrum enorm verbreitert. Das ist auch etwas, wo auch ein Private Banker oder eine Private Bankerin heute feststellt, dass es eine Entwicklung gegeben hat und wahrscheinlich wird sich diese Entwicklung auch noch fortsetzen. Es ist so, dass die Geschwindigkeit an Informationen eine andere ist und man muss in der Lage sein, diese Geschwindigkeiten für den Kunden zu übersetzen und auch diese Informationen zu übersetzen. Das heißt, man braucht die Fähigkeit, Informationen in Relevanz zu wandeln und diese auch eben für den Kunden entsprechend zu formulieren oder aufzubereiten. Es ist auch eine enorme Fähigkeit gefordert, zuzuhören, zu verstehen, weil die Komplexität durchaus eine andere ist. Heute in einer intakten Kunden-Berater-Beziehung spricht man ja auch über Fälle, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, ich möchte die Nachfolge einläuten oder ich möchte etwas gründen oder ich habe die Frage, bin ich rechtlich richtig aufgestellt? So, und diese Themen werden mit uns besprochen und entweder haben wir intern ein gutes Netzwerk mit Spezialisten, wo wir dann sagen, okay, da können wir auch intern Mehrwert schaffen oder wir haben in unserem externen Netzwerk Möglichkeiten, Hilfestellung zu leisten. Das heißt also, der Private Banker muss sich automatisch auf ein breiteres Spektrum konzentrieren und je besser er dort ist, desto erfolgreicher.
Wenn es so viele Satellitenthemen gibt, wie viel deiner Rolle ist denn heute noch Investment und wie viel ist Struktur, Coaching und Orientierung?
Das Investment, also das liquide Asset Management, ist immer noch Kerndisziplin, muss auch so sein. Und es ist auch wichtig, dass in der Asset Allocation eines Kunden ein gewisser Anteil an liquiden Assets vorhanden ist. Deswegen bleibt das auch weiterhin für uns die Kerndisziplin, ob jetzt in der Verwaltung oder in der Anlageberatung. Das ist schon wichtig. Aber darüber hinaus ist Kommunikationsfähigkeit ein wichtiger Bestandteil. Es ist auch wichtig, das Thema einen regelmäßigen Gedankenaustausch zu fördern. Und nicht nur anzurufen, wenn ich eine Opportunität habe. Das heißt, es geht wirklich darum, eng zusammenzuwachsen, die Fähigkeit, eine Beziehung zu entwickeln, ist viel, viel wichtiger. Und auch das Netzwerk eines Beraters ist immens wichtig, weil man durchaus auch mit dem Zusammenführen von Kunden auch mal Probleme lösen kann.
Wenn der alte Budelmann aus seiner Passage von New York wieder zurück nach Hamburg gekommen ist, hat er sich ein paar Tage in sein Büro eingeschlossen und Briefe an die Kunden, die er in New York oder auf dem Schiff kennengelernt hat, geschrieben. Was würde es mit dir machen, wenn du dich jeden Sonntag mal für 2-3 Stunden in dein Arbeitszimmer setzen würdest und mit dem Füller ein paar Briefe an die Kunden schreiben würdest?
Das ist immer noch ein probates Mittel, denn wir wollen ja in unserer Branche auch gerne neue Kunden gewinnen. Das ist auch ein Teil unserer Aufgabe und man sucht immer nach der Differenzierung, wie man auch mit neuen potenziellen Kunden ins Gespräch kommt. Insofern kann das auch nach wie vor ein Mittel sein, dass man sagt, ich habe jetzt was Tolles gelesen und ich schreibe mal einen persönlichen Brief, um auch vielleicht den persönlichen Einstieg zu bekommen. Also es ist nicht komplett in eine digitale Welt gewandelt, sondern es ist Hybrid. Das heißt, die analogen, guten Methoden, um ernsthaftes Interesse zu zeigen, sind nach wie vor gern gesehen. Aber aufgrund der Schnelllebigkeit und auch der Schnelligkeit, die man an den Tag legen muss, braucht es auch digitale Zugänge. Und was man nicht vergessen darf, sind auch Plattformen, Veranstaltungen, die auch eine ganz andere Bedeutung bekommen haben. Weil, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt einen Unternehmensverkäufer anschreibe, dann bekommt er noch mindestens mal 5 oder 10 andere Briefe. So, und dann ist man erstmal austauschbar. Wenn man aber die Möglichkeit hat, über einen Weg, beispielsweise ein Event oder auch kleines Dinnerformat, persönlich zusammenzukommen, dann hat man ja schon ab ein anderes Gefühl möglicherweise füreinander. Und deswegen würde ich sagen, es gibt es nach wie vor, aber ergänzt um viele, viele andere Themen.
Was ist dein konkreter Mehrwert in einer Welt, in der eigentlich der Kunde ja auch als Selbstentscheider in all das investieren kann, was du ihm vorschlägst?
Ja, das ist auch gut und richtig und das machen wir ja alle. Ich würde sagen, es ist für jeden gut, einen Neo-Broker zu haben und Sparpläne abzuschließen und diese auch im Bestand zu halten, weil wir ja auch lange in Deutschland dafür gekämpft haben, dass die Affinität, die Offenheit für Aktien, für ETFs steigt. Aber ab einem gewissen Vermögenswert merkt man doch schnell, dass man diese persönliche Beziehung braucht. Also wir haben es mal für uns so definiert, so ab 500.000 liquidem Vermögen, dann hat man ja noch andere Vermögenswerte, dann ist man vielleicht doch Millionär. Dann macht es schon Sinn, auch eine Privatbank dazuzulassen. Ich würde mal sagen, 98 Personen von 100 sollten eine Privatbank haben, wenn sie über diese Vermögenswerte verfügen.
Und am Ende des Tages, für was wirst du bezahlt? Für die Orientierung oder für die Performance?
Also man legt ja am Anfang eine Strategie fest und mit dieser Strategie gibt es natürlich auch ein Renditeziel. Und man sollte schon auch eine gute Arbeit abliefern. Das heißt also, die Vermögensverwaltung oder auch die Anlageberatung, wo der Kunde ja stark mit einbezogen ist, liefert Ergebnisse ab und da sollte man schon auch in einem Korridor des gesetzten Ziels bleiben. Grundsätzlich ist es wichtig, eine hohe Qualität in der Dienstleistung zu liefern. Der Kunde schätzt aber darüber hinaus eben auch, dass er immer jemanden erreicht, also diese Erreichbarkeit, diese persönliche Nähe. Das Team, was ihn betreut, ist wichtig. Er weiß, ich kann eigentlich jedes Problem, was mit Geld zu tun hat, adressieren und bekomme eine Antwort. Entweder können wir selber zur Lösung beitragen oder wir kennen einen Weg, der dahin führt. Insofern zahlt der Kunde nicht für die Performance, weil das würde ja gleich bedeuten, man ist als Berater austauschbar und man wird nur an dem Erfolg des Depots gemessen. Und das ist es Gott sei Dank heute nicht, wenn man seinen Job gut macht.
Sprich, ist dein Job am Ende der, Fehler zu vermeiden und Rendite zu generieren?
Ich würde sagen, teilweise, es gehört natürlich dazu, dass das Vermögen sich entwickelt. Aber es gehört auch dazu, Fehler zu vermeiden. Es gehört aber auch dazu, auf diese Themen, die wir nicht immer mit einem Vorlauf kalkulieren können, auch Antworten zu haben. Also beispielsweise, wir hatten lange Zeit keine Zinsen. Auf einmal sind die Russen in die Ukraine einspaziert und es hat sich die Landschaft massiv verändert. Darauf muss man reagieren. Das heißt, das hat man vorher nicht unbedingt kommen sehen. Oder letztes Jahr haben sich viele Häuser auch mit der Einschätzung, wie wird Donald Trump nach der Amtsübernahme reagieren, wie werden die Märkte reagieren, auch vertan. Da kam die Zollbeule und auf einmal gab es eine massive Verwerfung. Dann geht es darum, die richtigen Gedanken auch auszutauschen, nicht in Emotionalität zu verfallen, auch mal zu sagen, das sind Szenarien, lass uns doch mal schauen, welches Szenario gehen wir. Also es ist wichtig, eben dieser strategische Partner zu sein, um am Ende ein gutes Ergebnis zu haben.
Lass uns noch über Unabhängigkeit sprechen. Wie unabhängig kann du als Private Banker innerhalb der Hauck-Aufhäuser-Lampe wirklich sein?
Also heutzutage ist es so, dass man bei den Dienstleistungen, bei den Produkten ohnehin eine Grundsatzobjektivität hat. Also die wenigsten Häuser vermarkten wirklich stur noch ihre eigenen Produkte. Grundsätzlich ist es so, dass wir von unseren Beratern, das ist, weil ich auch weiterhin noch Kunden betreue, das auch meine Erwartung an mich selbst, dass wir schon ein gesundes Selbstbewusstsein auch an den Tag legen sollten. Und es gibt immer Themen, wo wir selber eine Meinung als Haus haben. Es gibt aber Themen, wo wir die nicht haben. So, dann muss man das offen kommunizieren. Aber es gibt trotzdem die Option zu sagen, ich habe etwas dazu gelesen, das kann ich Ihnen gerne mal zur Verfügung stellen. Oder ich habe auch eine persönliche Meinung dazu. Das ist jetzt keine offizielle Bankeinschätzung. Aber ich glaube, man kann auf einem wirklich guten Gesprächsniveau oder auch auf einem Gespräch, in einem Gespräch auf Augenhöhe oder in einer Partnerschaft, die wirklich auch Substanz hat, kann man über wirklich alles reden. Und am langen Ende, das muss ich aber dazu sagen, ist es so, wenn der Kunde zufrieden ist, ist die Wertschöpfung der Bank ja auch eine ganz andere, wo man kurzfristig für den Erfolg sieht und irgendwelche Dinge platziert, die für den Kunden nicht unbedingt die große Relevanz haben.
Wird es in 10 Jahren den Private Banker der heutigen Form noch brauchen? Und wenn ja, in welcher Form?
Absolut. Also der Job ist nicht nur einer der schönsten, weil wir mit wirklich sehr vielen unterschiedlichen Personen zu tun haben, vom Unternehmer bis hin zum erfolgreichen Gründer. Wir haben Profisportler, wir haben Top-Executives. Das heißt, es ist spannend und das wird es auch bleiben. Denn wir haben eben über das Thema Geschwindigkeit gesprochen, wir werden wahrscheinlich durch KI bedingt noch ganz andere Sprünge erleben, wie wir zukünftig serviciert werden in der Form von, wie bekommen wir Informationen, wie bekommt der Kunde Informationen, wie sieht vielleicht auch das Layouting von gewissen Themen aus oder wie wird auf eine Vermögensverwaltung gesteuert. Ich glaube, da wissen wir heute noch nicht, was wir in 5 oder 10 Jahren oder vielleicht sogar noch kurzfristiger erleben werden. Aber trotzdem bleibt der Mensch, der nachher die Probleme vom Kunden aufnimmt oder auch die Erwartungshaltung managt oder Lösungen finden soll, unersetzlich. Es wird aber auf das Profil des Private Bankers einzahlen. Das heißt also, wir müssen uns schon auch diesem Thema öffnen. Und ich kann nur auch eine Lanze brechen. Ich bin jetzt in der Mittelgeneration mit 46. Das heißt, wir brauchen weiterhin die Erfahrung auch der Generation, vielleicht die gerade auf die 60 zugehen und kann auch nur jeden einladen, in unserer Branche bis 70 zu arbeiten. Aber wir brauchen eben auch den guten Nachwuchs. Und ich sehe, auch im Gegensatz zu vielleicht meiner persönlichen Einschätzung vor einigen Jahren, ich sehe wirklich gute Leute, die jetzt gerade mit Ende 20, Anfang 30 in so einen Bereich einsteigen, viele Skills mitbringen, die enorm wichtig sind, und die Mischung macht's nachher. Und das Drumherum, das wird sich verändern, aber der Kern Mensch zu Mensch, da bin ich sehr überzeugt, der wird bleiben, damit auch unser Job.
Das heißt, du hast die KI gerade angesprochen und ich würde gerne noch mit dem so verbindlichen wie romantischen Briefeschreiben enden. Wenn man die KI einfach jetzt mal so ein bisschen die Pflicht machen lässt, dann könnte es ja wieder sein, dass man doch wieder beim Brief landet und eine sehr persönliche Kundenbeziehung führt. Oder ist das so romantisch gedacht?
Es mag auch dafür eine Relevanz geben. Also vielleicht auch ein Beispiel. Man vermutet ja immer, dass die Generation, die jetzt so 30, 40 ist, Haptik nicht mehr so benötigt. Es gibt auch da wahrscheinlich 50%, die nach wie vor gerne auch Briefe bekommen, die auch persönliche Worte sehr schätzen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt der handgeschriebene Brief sein muss, aber ich glaube, dass je seltener das wird, desto höher ist auch die Wirkung einer solchen Methodik. Er wird nicht ganz aussterben, aber ich glaube, dass einfach dieser persönliche Kontakt, überschreiben wir das mal so, egal über welchen Kanal, also dieses Selbstformulieren, selbst aussprechen, also Interesse zeigen, aufrichtig sein. Ich glaube, das wird überdauern und das merkt man auch, ob das dann vorproduziert ist oder ob das von der Person persönlich auch stammt. Insofern würde ich sagen, nennen wir es mal die Weiterentwicklung der Romantik und die Weiterentwicklung des persönlichen Briefes.
Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel.
Danke, hat mich sehr gefreut.